Hallo und herzlich willkommen zu deinem ganz besonderen Podcast. The Era of the New Women, dem Podcast für die erfolgreichen Frauen der neuen Zeit. Heute habe ich Dr. Ilona Schönwald zu Gast. Ilona ist Krankenschwester, Hautärztin, spirituell-energetische und schamanische Heilerin sowie Mutter von zwei Töchtern. Sie arbeitet heute als Expertin für vererbtes Kriegstrauma und seelische Heilkunst, ist Online-Mentorin und Speakerin. Hallo, liebe Ilona, schön, dass du da bist.
Lieber Siranus, ich freue mich sehr, heute in deinem Podcast zu Gast sein zu können. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Und genau dieses Thema, vererbtes Kriegstrauma, hat mich in unserem Gespräch, welches wir vor geraumer Zeit hatten, sehr, sehr beschäftigt, weil es so allumfassend ist. Und genau deswegen möchte ich mit dir heute über dieses Thema reden, vererbte Kriegstraumata oder wie es ja auch genannt wird, transgenerationale Traumata. Und ich habe so das Gefühl, das könnte tatsächlich ein Podcast Intensive werden, weil es ein Thema ist, was so viele Felder anspricht und uns, haben wir gerade eben noch drüber gesprochen, oftmals auch in eine Ohnmacht bringt, weil wir gar keinen Einfluss darauf haben. Du hast ja erzählt, dass du selbst das Kind einer kriegstraumatisierten Mutter bist. Vielleicht magst du am Anfang mal ein bisschen über dich erzählen, sodass wir reinkommen und eine Idee und ein Gespür davon bekommen, wer du überhaupt bist.
Ja, du hast es gesagt, ne? Kind einer kriegstraumatisierten Mutter. Ich bin Jahrgang 75 und bin somit eine sehr junge Kriegsenkelin, wenn ich dieses Wort da am Anfang mal mit reinbringe. Kriegsenkel sind in der Regel zwischen 1950 und 75 geboren und haben Eltern, die im Krieg selbst noch Kinder gewesen sind. Um das Wording vielleicht mal so bekannt zu machen, weil viele sagen dann bin ich Kriegskind oder, also Kriegskinder sind die Menschen, die im Krieg selbst noch Kinder gewesen sind.
Okay.
Und wir dann quasi, diese Kriegsenkelgeneration, trägt ein bestimmtes Lebensgefühl in sich, das ihnen gar nicht bewusst ist, weil wir in einem traumatisierten, kollektiv traumatisierten Feld groß geworden sind. Was ich damit meine, ist, dass viele von unseren Eltern und oder Großeltern schwerst traumatisierende Dinge erlebt haben, die zu emotionalen Erstarrungen geführt haben oder zur Dissoziation oder sich von den Gefühlen abtrennen, weil wer ums Überleben kämpft, kann sich keine Gefühle erlauben. Und unsere Eltern sind aber auch später nicht wieder in ihre Gefühle reingekommen. Das liegt in der Natur dieses massiven Traumas an sich. Das heißt, wir sind in ein Feld hineingeboren worden, dann später, in dem es wenig lebendige Emotionen gegeben hat und wenig emotionales Resonanzfeld für uns. Und das ist aber genau das, was wir brauchen, um uns als Säuglinge und Kinder sicher zu fühlen. Und Kinder begreifen nicht, dass ihre Eltern traumatisiert sind. Und ein ganz wichtiger Satz ist, das, was für uns normal ist, hinterfragen wir nicht. Und das ist für uns normal gewesen. Wir hatten keine Abgleichsmöglichkeit.
Ich kriege hier die ganze Zeit Gänsehaut, weil ich das selber aus meinem eigenen Leben so gut kenne. Weil meine Eltern halt eben auch, die sind 38 und 39 geboren, also direkt in den Krieg rein, waren selber noch Kleinstkinder auch. Und genauso war es. Meine Eltern, da war mit Emotionen und Fühlen nicht viel, da war auch mit Liebe nicht viel, weil sie natürlich eher ums Überleben gekämpft haben, als irgendwie Liebe sich anzueignen. Und so ist dann letztendlich auch mein Leben gewesen. Und wie du es so schön gesagt hast, es war ja völlig normal. Ich habe das gar nicht in Frage gestellt, bis ich irgendwann mit dem Thema Fühlen so radikal in Kontakt gekommen bin, dass ich bemerkt habe, okay, da scheint es ja wohl doch eine völlig andere Welt zu geben.
Ja, und es gibt so eine stille Sehnsucht in uns nach etwas, was sich anders anfühlt, aber wir können es noch nicht mal benennen. Und deshalb haben sich so viele Menschen auch auf den Weg gemacht, weil sie so eine innere Leere und Schwere empfunden haben oder so ein Getriebensein oder eine innere Heimatlosigkeit oder das Gefühl von nicht angekommen sein, weil dort etwas gefehlt hat. Aber ganz lange wussten wir gar nicht, was es ist. Und jetzt gibt es die Chance, dass wir langsam begreifen können, dass wir, um es konkret im Psychologischen auszudrücken, alle mehr oder weniger ein emotionales Entwicklungstrauma haben. Und bei vielen ist es ja so, dass wenn sie das Wort Trauma hören, dann erstmal so, oh nee, damit habe ich nichts zu tun. Trauma, wieso, das haben die anderen. Trauma ist ja nicht nur das, was uns im Außen passiert und unsere innere Reaktion darauf, sondern Trauma ist auch das, was uns nicht passiert. Und auch wenn das gerade vielleicht ein Fragezeichen im Kopf macht, aber das ist ganz wichtig, um in diesem vererbten Kriegstrauma-Kontext es zu begreifen. Das, was uns nicht passiert ist, ist gehalten werden, kuscheln, Trost, Fürsorge, das Gefühl von Dazugehörigkeit, emotionale Wärme. Und das hat in uns dazu geführt, dass wir uns auch wieder von unseren Gefühlen abgetrennt haben, weil sich nach etwas zu sehnen und es nicht zu bekommen schmerzt nur. Also haben wir auch wieder Teile von uns abgespalten. Das liegt in der Natur des Überlebensstrategie. Und das ganze Leben ist da aber vielleicht eine innere Leere oder Schwere oder Schwierigkeiten nahe Beziehungen zuzulassen oder. Und da müssen wir innerlich einen ganz tiefen Schritt in uns hineingehen, um diese abgekapselten Teile von uns zu erinnern und zu befreien.
Jetzt ist das ja so leicht gesagt, in diese, wie du es gerade erklärt hast, abgekapselten Teile zu gehen. Es hat ja einen Grund, dass sie so abgekapselt sind. Und ich erinnere mich immer wieder an mein eigenes Leben, aber natürlich auch an das, an die vielen, vielen Hunderte von Frauen, die ich begleitet habe, wo es ja genau das ist. Und da hinzukommen an diesen Teil, der so stark weggedrückt wurde. Und wir wissen ja, Kinder sind ja extrem machtvoll, wenn sie halt sagen, das will ich nie wieder erleben. Das ist ja eine so starke Energie, dass das so weit weggedrückt wird. Wie habe ich denn überhaupt eine Möglichkeit, da wieder hinzukommen, das zu entdecken und mir zu erlauben, das ist ja, glaube ich, die größte Angst von allen, da auch durchzugehen, weil durch ein Trauma nochmal durchzugehen, ist natürlich auch eine enorme Herausforderung, um dann in die Heilung zu kommen. Also wie kommt man da überhaupt ran? Gerade wenn es vielleicht etwas ist, das ich noch nicht mal selber erlebt habe, weil es halt kollektiv ist oder aus der Generation, aus der vergangenen Generation herauskommt.
Ja, ich glaube, wir wissen an der Stelle, glaube ich, beide, dass man diese Schritte nicht alleine macht, sondern mit Menschen, die sich da auskennen und auch den Raum halten können.
Absolut.
Und gleichzeitig ist es wichtig, dass wir jetzt begreifen können, dass wir in einem sehr sicheren Feld im Moment in unserem Land zumindest leben und unsere Nervensysteme sich über viele Jahrzehnte auch etwas entspannen und beruhigen konnten. So. Wir kommen aus einem sehr angespannten Feld, wo es viel Erstarrung gegeben hat und leben jetzt viele, viele Jahre schon eher so, dass wir uns irgendwie auch mehr niederlassen können oder mehr Vertrauen ins Leben gewinnen können. Und das ist eine super Basis, um tiefer in uns selbst zu gelangen, denn dafür braucht es Sicherheit. Das heißt, wir brauchen, haben, die äußeren Bedingungen stehen im Moment gut dafür, dass wir uns diesen Themen widmen. Und es braucht jemanden, der es weiß, zu begleiten, der die Wege kennt. Es braucht
Okay,
Sicherheit. Ne?
absolut. Diesen Raum, um Vertrauen zu schaffen, definitiv. Jetzt ist aber noch nicht die Frage beantwortet, wie schaffe ich das, Teile, die ich so weit weggedrückt habe, wieder an die Oberfläche zu holen?
Meine Erfahrung ist, dass es bestimmte Gebiete in der seelischen Heilkunst gibt, die diese Prozesse total gut unterstützen können. Und das ist Erdungsarbeit. Und das bedeutet Arbeit, die uns dabei hilft, uns selbst wieder gut zu verkörpern. Denn wir haben eine emotionale Entkörperung erfahren, indem wir aus uns raus sind. Und je sicherer wir uns in unserem Körper und auf der Welt fühlen, desto mehr können wir diese Teile auch wieder einladen. Und da gibt es sowohl Körperübungen als auch imaginär geführte Reisen oder Barfußlaufen oder sich mit der Natur verbinden tatsächlich, damit wir und unser Nervensystem uns erstmal sicher fühlen.
Ja.
Andere Bereiche sind innere Kindarbeit, die nicht vorbeikommen, wenn wir uns auf diesen Weg machen, weil es auch da darum geht, innere Kindanteile aus dem Säuglingsstadium, aus der 3-4-Jährigen, aus dem 7-8-Jährigen und dem Jugendlichen oder so, auch dort an diese Gefühle ranzukommen und damit zu gehen und zu realisieren und zu erinnern, wie es sich angefühlt hat. Denn Heilung bedeutet immer erinnern, wer wir sind.
Jetzt hast du von Entfremdung oder auch Entkörperung, Entemotionalisierung gesprochen. Das ist ja auch die einfachste Überlebensstrategie für einen Menschen, sich aus einer Emotion rauszuziehen. Es sei denn, es ist halt ein physischer Schmerz, das ist was anderes, aber meistens sind es ja dann doch emotionale Schmerzen, sich da wirklich rauszuziehen. Welche Möglichkeit habe ich denn? Du hast gesagt, du kannst verschiedene Körperübungen machen, wieder tatsächlich in den Körper zurückzukommen, weil ich glaube, ne, das, was ich immer wieder erlebe, viele haben das Fühlen verlernt, passend zu dem, was du ja auch erzählt hast. Und wie schaffe ich das, dieses Fühlen wieder zurückzubekommen, ohne panische Angst zu kriegen, dass damit irgendwelche Dinge passieren, die ich eigentlich gar nicht erleben möchte?
Ist ja ein Weg, den wir dabei gehen. Also, weil du auch gesagt hast, Gefühle verlernt. Viele hatten es noch nie erfahren. Also grundsätzlich fehlt da ja fast eine Erfahrung für das ganze eigene Gefühlssystem. Das heißt, es ist ein Weg, den wir dabei gehen, um nach und nach zu entdecken, dass es sich, was für Regungen es gibt und was für Gefühle es entstehen können. Und natürlich passiert da manchmal auch sowas wie neurogenes Zittern oder eher eine Anspannung, weil man Angst hat vor den Gefühlen, die da kommen. Und da braucht es immer wieder eine sehr bewusste Hinwendung zu uns selbst und die Entscheidung, ich traue mich in diese Welt der Gefühle hinein. Also der längste Weg, gibt es ja diesen Satz, der längste Weg, den wir gehen können, ist der vom Kopf ins Herz. Und das ist ein Weg. Da gibt es
Absolut. Ja, also das kenne ich ja auch. Genau, da haben viele ja Schwierigkeiten, eben aus dem Kopf ins Herz zu kommen, in dieses Fühlen, in die Liebe zu kommen.
Da hängt oft gleichzeitig mit dran wie ein lebensbedrohliches Gefühl, ja.
Genau, richtig, ja.
Weil wenn die Urerfahrung als Säugling ist, ich bekomme keinen emotionalen Resonanzraum bei der Mama. Und das ist ja das, was uns das Überleben sichert. Das ist das, was uns es sichert. Der offene Herzkanal der Mutter stillend getragen werden, emotional andocken. Wenn das natürlich ganz früh nicht stattgefunden hat und das kollektiv, das ist Millionen von Menschen so ergangen, dann bedeutet das, wenn wir später in Prozessen in dieses Gefühl kommen, dass es wie sterbens- oder lebensbedrohlich sich anfühlt und wir erinnern dieses Gefühl, aber es ist aus einer anderen Zeit.
Und ich glaube, da haben wir genau eben dieses Thema. Deswegen ist es so wichtig. Ich habe da vorhin von der Machtlosigkeit, ich würde sogar Entmachtung bezeichnen, weil wir haben null Einfluss darauf. Klar, Dinge, die ich selber erlebt habe oder so, da kann ich auch was machen, aber wenn das überhaupt nicht aus mir heraus stammt und trotzdem die Resonanz in mir findet, wie du ja gesagt hast, dann weiß ich ja auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und wenn wir dann rauskommen, ne, passend zu unserem Podcast ja auch die Frauen, die hier zuhören, viele flüchten sich dann in Karriere, in Erfolg, in ähnliche Dinge, wundern sich, dass sie unglaubliche Schwierigkeiten mit der Partnerschaft haben, dass, wie wir heute auch wissen, relativ schnell, immer schneller in Burnout oder ähnliches kommen, weil der Körper das gar nicht mehr zulassen kann. Wie glaubst du, ich hatte eben auch gerade noch ein anderes Gespräch zuvor, wie schaffen wir das? Das zu erkennen, wenn ich in diesem Hamsterrad drin bin, ohne dass ich vielleicht so schmerzhaft gerade schon verfolgt werde durch irgendwelche Krankheiten bis hin zu Herzinfarkt oder Krebs, sondern vielleicht vorher schon zu erkennen, irgendwas stimmt hier nicht.
Das Dramatische an der Sache ist, dass ja tatsächlich die meisten Leute diese Tür, die von innen aufgeht, um in Prozesse reinzukommen, brauchen viele Menschen diese extremen Krisen von Burnout, Depressionen, Panikattacken oder schwere körperliche Erkrankungen. Nur je mehr Menschen, denke ich, das Wissen zugänglich ist zu vererbten Kriegstrauma und was da passiert ist emotional, desto einfacher wird es für sich selber abgleichen zu können. Und da gibt es bestimmte Symptome, die sich immer wiederholen. Es ist Das Gefühl von innerer Leere und Schwere, das Gefühl von nicht angekommen sein in der Welt, Schwierigkeiten, wirklich nahe Beziehungen zuzulassen, Träume, die nicht zu einem gehören, Schlafstörungen, immer wieder Erschöpfungszustände und so. Zu schauen, okay, wenn das damit zusammenhängen kann, dann beschäftige ich mich mit diesem Thema.
Absolut. Und du hast gerade schon viele Begriffe genannt, die eigentlich dem Burnout zugeschrieben werden. Jetzt sagst du aber gerade, dass das eben genau damit auch im Zusammenhang steht. Sind das letztlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, Symptome, die eigentlich eben aus diesem, ich nenne es mal verschleppten Trauma entstanden sind, die sich dann aber eben in Form von Burnout oder anderen Krankheiten zeigen? Oder wie hast du es für dich kennengelernt und wahrgenommen?
Ja, mittlerweile sehe ich das in dem Zusammenhang zu dem transgenerationalen Trauma. Denn was ist denn, was muss passieren, damit Menschen in einen Burnout geraten? Das kann nur passieren, wenn wir unsere Grenzen nicht wahrnehmen, wenn wir nicht in Selbstverbindung sind, wahren können, was uns gut tut, unsere Grenzen setzen können und, und. Und das kann aber nur passieren, wenn wir nicht in unserem Körper sind und nicht mit uns verbunden sind. Das heißt, wir müssen verwurzelt sein in uns selbst, im Becken, im Wurzelchakra, in der Energie, die unterhalb vom Zwerchfell aktiv ist. Und die meisten Menschen sind aber oberhalb aktiv und kreieren sich Leben, von denen sie denken, dass sie sie leben müssten, ohne sie zu fühlen. In dem Moment, wo wir aber weiter runterkommen, vor allem ins Becken und der Wurzel, Wurzelchakra, geht es um Anbindung und um Ahnen und Verbundenheit und geerdet sein und Körper. Und dort begegnen wir natürlich auch den Themen unserer Vorfahren. Was haben die erlebt? Was ist denen passiert? Was davon habe ich übernommen und trage es als Information auch in meinen Zellen, wie es die Epigenetik beweist? Wirklich zu begreifen, wer ich bin und wo ich herkomme. Und wenn wir in Verbundenheit sind mit uns, dann laufen wir nicht ständig nach vorne weg, weil wir Wurzeln haben. Aber ins Burnout können wir nur kommen, wenn wir die ständig am Rennen sind. Rennen vor uns weg, irgendwo hinterher, aber nur nicht bei uns selbst sein.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dieses sich sehnen nach. Du hast ja vorhin eben auch von diesem gehalten werden, genährt werden, umarmt werden und so weiter gesprochen, was diesen Kindern ja so sehr fehlt. Und ich gebe zu, genau das hatte ich ja, glaube ich, schon gesagt, war eben auch bei mir der Fall, dass wir dann eben nach etwas suchen, was wir aber niemals finden, anstatt dahin zu schauen, was ja eigentlich auch da ist, oder?
Ja, da sind wir dann gleich auch vielleicht bei diesen Dankbarkeitsübungen und wirklich zu realisieren, mal was ist da jetzt hier und im Leben und in was für einem Reichtum lebe ich, weil alles vorhanden ist jetzt auch an materiellen Sachen und zu schauen, welche Beziehungen führe ich im Moment, wer ist mir zugewandt, was gebe ich selbst in Beziehungen rein und was entspricht vielleicht gar nicht mehr der ursprünglichen Prägung, die immer noch in mir wirksam ist, aber ich führe vielleicht heute schon ein ganz anderes Leben, nur merke es nicht wirklich, weil in uns dieser Mangel die ganze Zeit wirksam ist.
Das ist ja das Fatale, ne? Dass wir, und das erlebe ich ja, Imposter-Syndrom, das beste Beispiel. Sehr erfolgreiche Menschen, meistens Frauen, die alles erreicht haben, quasi, aber innerlich ein sehr schwaches Selbst haben. Das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, ne? Eigentlich ist alles da, aber der Mangel. Dieses Mangelgefühl ist so stark, dass es uns immer wieder zerbrechen lässt.
Ja, das geht auch. Ich kenne das auch von erfolgreichen Frauen, die dann auch Richterinnen oder, die dann auch sagen, ich bin, glaube ich, immer noch keine Person, weil sie einfach immer nur Vorstellungen und Idealen oder Anforderungen ausgefüllt haben für andere oder ein Bild erfüllt haben für andere. Und was du auch gesagt hast, die Menschen oder Frauen, Männer retten sich dann in diesen karriereorientierten Selbstbestätigungszugzwang so. Und das andere ist ja das Retten in die spirituelle Welt. Weil wenn wir, die Mutter ist die Repräsentantin energetisch der Erde, wenn wir auf die Welt kommen. Sie ist die, die uns nährt, uns Sicherheit gibt, uns versorgt. Und wenn wir erwachsen werden, lösen wir uns energetisch von dieser Mutter, die uns geboren hat, und können im besten Falle die Erde als unseren Mother Earth Planet sozusagen ansehen, die uns nährt, schützt, auf der wir laufen und getragen werden. Wenn das nicht stattgefunden hat, diese Sicherheit bei der körperlichen Ursprungsmutter, weil die den Raum nicht halten konnte, wir uns aber so sehr nach Verbundenheit sehnen, dann wird ein Teil in uns sich ja weiterhin sehnen nach Verbindung. Und da wir eine Idee und eine Erinnerung in uns haben, dass wir ja aus dem Kosmischen kommen oder aus dem Seelensee oder Familie in den Körper hineingegangen sind, passiert dieses spirituelle Bypassing, indem wir uns nach oben außen wenden, in der Hoffnung, dort Verbindung zu finden. Und dann hat man auf einmal spirituelle Namen und man hat spirituelle Eltern und es gibt irgendwelche Communities. Aber das ist ganz weit weg von dem verkörperten irdischen Dasein, in der wir in der Selbstwirksamkeit sein können und unserem eigenen Seelenplan folgen können.
Absolut, diese, ich nenne sie mal bewusst Pseudospiritualität, wo sich Menschen hineinflüchten in der Hoffnung, weil ja da alles Liebe, Liebe, Liebe ist, dass es dort viel, viel besser wird, ist natürlich eine weitere Flucht oder zum Teil sogar auch Sucht, weil sie halt glauben, nur da kann ich jetzt endlich Erfüllung finden, nur da kann ich die Liebe finden oder. Und genau das erleben wir da draußen ja auch. Wie wenige sind denn wirklich bewusst unterwegs und vergewertigen, Quatsch, verge, mir fällt das Wort gerade nicht ein, gegenwärtigen, genau, vergegenwärtigen sich, was denn unter der spirituellen Zuckergusshülle tatsächlich ist. Und das zusammenzuführen, die Psychologie, von der wir zuvor gesprochen haben, mit eben der Spiritualität und beides in Einklang zu bringen, ne, dem Bereich nach oben und dem Bereich nach unten, erst das macht ja letztendlich die Ganzheitlichkeit auch aus.
Ja, und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das C.G. Jung gesagt hat oder so, ne? Wir erfahren keine Ganzheit, indem wir uns eine Lichtkugel vorstellen. So, also es geht halt darum, natürlich um Integration der Schattenseiten. Und das Thema ist bei uns natürlich eine Riesennummer, um es mal so lapidar zu sagen, ja, weil wir in einem Land groß geworden sind, auch in Deutschland, wo natürlich die Decke von Schuld und Scham auch noch ganz schwer wiegt. Und Menschen sich unter dieser Decke bewegen, ohne zu wissen, dass es diese Decke überhaupt gibt und das auch als normal empfinden. Und wenn es um diesen Akt der Verbindung geht zu uns selbst und unseren Vorfahren, sind wir ja sofort dabei, den Konflikt vielleicht auch, verbinde ich mich da mit Täterschaft, verbinde ich mich da mit dem Schuldland Deutschland, wie es auch immer noch gehalten ist oder energetisch vorhanden ist. Und das ist natürlich eine starke Arbeit, die man tut und geht nach innen unten, um vielleicht auch zu erkennen, der Großvater hat dem und dem gedient oder hat die und die Grausamkeiten getan und das wurde in der Familie verschwiegen, wurde nie drüber gesprochen oder es gab Flucht in der Familie und es gab Vergewaltigung, das ist auf den Fluchtmärschen millionenfach geschehen oder auch nach Kriegsende wurden mindestens 2 Millionen Frauen von den Siegermächten vergewaltigt in unserem Land. Das sind die Dunkelziffern. Also da ist natürlich, wenn wir von Integration der Schatten sprechen, in unserer Geschichte viel Licht reinzubringen. Und gleichzeitig ist aber jetzt die Zeitqualität da, dass wir das können und machen sollten auch.
Absolut. Ich meine, das klingt jetzt alles sehr dunkel, was du da gerade auch ansprichst, aber tatsächlich ist es ja auch so. Und wenn in Deutschland eins sofort funktioniert, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, dann wird wieder gesagt, ja, ihr kommt ja auch aus der 33er-Generation, wupp, und schon ziehen sich alle wieder zurück. Also selbst wenn die neue Generation damit ja überhaupt nichts mehr zu tun hat, trotzdem kommt sie ja automatisch wieder in dieses Schuldgefühl auch rein. Und Du hast eben schon einiges angesprochen, auch wenn es hart klingt, aber ich möchte, weil es geht ja hier um den Frauenpodcast, möchte das Thema für die Frau mal mit aufnehmen. Du hast ein paar Sachen schon genannt, ne? Vergewaltigung, Schuldscham, die Trümmerfrauen, die alles aufgebaut haben und dann, das hattest du mir beim letzten Mal erzählt, ne? Männer kommen entweder traumatisiert zurück oder gar nicht, weil sie gefallen sind. Damit musste Frau erstmal klarkommen. Nicht nur, dass der Mann nicht mehr da war, sondern dass sie sofort nicht nur für einen Moment, sondern dauerhaft Versorger für alles auch ist. Lass uns da mal mit eintauchen. Was bedeutet das, wenn wir da in der Tiefe mal wirklich, mir kommt das Wort rumwühlen, es klingt zwar, passt zwar gerade gar nicht, aber es war halt einfach da.
Wenn wir da uns hinbewegen, werden wir automatisch mit Schmerz konfrontiert. Nur oder und gleichzeitig geht es nur darüber, indem wir es durch unser System gehen lassen, auch in den Heilungsprozess. Denn alles, was dort nicht gesehen und gefühlt wurde, wirkt ja weiter. Und wenn wir uns jetzt fragen, warum denn jetzt? Das ist doch schon so lange her. Das Trauma war zu massiv vom Zweiten Weltkrieg und es braucht einfach 3, 4 Generationen. Wir sind jetzt Generation 3, unsere Kinder 4, bis es überhaupt angefasst werden kann. Also wir sind die erste Generation, die überhaupt Zugang dazu hat, weil der Abstand groß genug ist. Was wir da oder wem wir da begegnen, ist ja einer urweiblichen Wunde. Da geht es um Hingabe, um Passivität, um geschehen lassen und um versorgt werden. Das sind ja ganz starke Dinge in uns Frauen, die ja fast wie so ein heiliger Gral in unserem Schoßraum liegen. Wenn wir uns aber bewusst machen, dass das ja über Generationen nicht sein durfte, sondern es immer um Überleben ging und um Härte und um Frauen, die ihren Mann stehen müssen, damit sie überhaupt die Familie irgendwie über die Runden bringen. Dann ist es ja auch nicht verwunderlich, dass wir heute als Frauen oft erstmal dastehen und sich denken, ich weiß gar nicht, wie das geht. Weichheit, Hingabe, geschehen
Weil,
lassen.
genau, weil sie es ja nie gelernt haben. Das hatten wir ja ganz zu Beginn. Wenn ich das nie gelernt habe, klar, es steckt irgendwo auch in mir, aber ist ja verständlich. Ich meine, wenn ich irgendwas noch nie gehört, gelernt oder wie auch immer habe, wie soll ich es dann hervorholen? Ich kann mich an eine Frau erinnern, die noch nie in ihrem Leben Geborgenheit wahrgenommen oder gefühlt hat. Und ihr dann aufzuzeigen, wie Geborgenheit geht, musste sie natürlich erstmal überhaupt damit in Kontakt kommen. Wie ist es, gehalten zu werden? Und zwar lange gehalten zu werden, bis vielleicht mal ein ganz schmales Gefühl von ah, kommen kann.
Genau, dieses Ach. Und das brauchen wir ja, um in die Entspannung zu kommen und ins Empfangen zu kommen. Genau das brauchen wir ja. Sonst sind wir die ganze Zeit im Überleben und im Misstrauen auch, ne? Dass da draußen nichts für uns wirklich bereitsteht und ich muss alles alleine machen. Eine Freundin von mir hat so eine ähnliche Erfahrung letztens gemacht, ist gehalten worden in einem Prozess, in einer Zeremonie und ein Teil von ihr hatte immer gedacht, gleich werde ich losgelassen, gleich werde ich losgelassen, weil es ihre Erfahrung war, dass da niemand ist. Aber sie wurde gehalten, bis es durchgegangen war. Und sie sagte dann danach zu mir, ich habe zum ersten Mal eine Idee davon bekommen, wie es ist, Mütterlichkeit und Fürsorge zu erfahren. Ich wusste nicht, wie es sich anfühlt, sagte
Ja,
sie.
das
Ja.
erinnert mich. Irgendwie treffe ich heute ganz viel auf meine eigenen Themen. Von daher muss ich ein bisschen vorsichtig sein, aber ich finde es trotzdem so wichtig, weil was ich halt für mich nie erfahren habe, ist tatsächlich von meiner Mutter gehalten zu werden, wenn ich im tiefsten Schmerz bin. Und natürlich erreichen mich dann oder erlebe ich Situationen, wo mir das Ganze auch immer wieder passiert. Und das ist so spannend, weil es natürlich genau da auch hinführt, wie du gesagt hast, wenn die Momente es wirklich gegeben hätte, wo ich dann gehalten werde von einer Frau, die dann in dem Moment meine Mutter symbolisiert, dann kann natürlich auch Heilung geschehen. Aber so passiert halt immer wieder genau das Gegenteil. Ich gehe jetzt mal eben kurz raus, liebe Zuhörerin. Ich glaube, das macht ja alles ziemlich viel mit dir. Wir wollen jetzt mal gerne reingucken, okay, was kann ich denn, bevor ich jetzt in eine persönliche Begleitung gehe, was ich dir sehr empfehlen kann, wenn das mit dir hier gerade ganz stark resoniert. Was kann ich denn vielleicht zu Beginn schon einmal selbst machen, Ilona?
Ganz zu Beginn bin ich immer ein Fan davon, die Dinge auch relativ pragmatisch anzugehen und tatsächlich sich mal Fotos zu nehmen von den Eltern und Großeltern und die anzugucken, wirklich anzugucken und Fotos von sich selber als Kind anzuschauen und wirklich zu schauen, was haben die erlebt, wie haben die sich gefühlt, wo komme ich her? Also das ganz, um den Resonanzraum innerlich auch zu öffnen und dem eigenen den Impuls zu geben, jetzt ist die Zeit reif, indem ich in mir die Türen dafür öffne. Und gleichzeitig immer wieder zu schauen, wie ist denn mein eigenes Körpergefühl überhaupt? Wo befinde ich mich denn in meinem Körper? Befinde ich mich die ganze Zeit eher im Oberkörper oder habe ich auch manchmal das Gefühl, meine Füße sind richtig unten auf dem Boden? Und was tue ich, um mich abzulenken, halte ich Ruhe aus oder bin ich die ganze Zeit dabei, mich irgendwie zu beschallen und abzulenken? Also wirklich in die Selbstreflexion zu kommen und was empfinde ich, wenn ich Hingabe höre, Urvertrauen? Was triggert mich, wenn der Auslöser gar nicht so groß ist und ich trotzdem innerlich angehe? Und was empfinde ich, wenn ich Menschen sehe, die so einfach ins Leben losgehen und ihr Ding machen? Also ganz viele so Selbstreflexionsfragen, die erstmal dabei helfen können, in die Ruhe zu kommen und auch zu realisieren, dann vielleicht, brauche Hilfe oder ich möchte diesen Weg gehen. Ich möchte es noch mal anders erleben in diesem Leben.
Hast du solche Selbstreflexionsfragen?
Für mich selbst jetzt?
Oder hast du sie generell, weil du sie vorbereitet hast für deine Klientinnen oder was auch immer?
Ich habe ein 6 Anzeichen für vererbtes Kriegstrauma, Fragebogen, dann kann jeder mal durchgehen, den kann man sich auf meine Homepage runterladen und da sind auch die Sachen drin, die ich hier heute schon erwähnt habe, weil es häufig so ein kleines Aha-Erlebnis ist. Ach ja,
Weil
so. Ja.
ich komme jetzt gerade darauf, weil das hatten wir auch schon mal. Vielleicht wenn du tatsächlich was hast. Also einerseits nehmen wir das gerne auf, was du gerade gesagt hast, diese 6 Aspekte, das machen wir mit in die Shownotes rein. Und vielleicht hast du ja auch so einen kleinen Fragebogen, den wir unsere Zuhörerinnen hier zur Verfügung stellen können, weil ich glaube, viele ja, die hören das jetzt über, klar, ich kann mir selbst Reflexionsfragen stellen, aber denen fallen die Fragen dann in dem Moment gar nicht ein. Also wenn du sowas hast, dann nehmen wir es gerne mit auf und wenn nicht, ist aber auch okay. Mir kam nur gerade die Idee dazu, weil ich das ganz schön fände.
Ja, würde ich mich dann noch mal hinsetzen.
Gerne. Müssen ja auch gar nicht so viel sein, aber ich glaube einfach so ein paar ganz wichtige, die wir dann eben auch zum Download machen können. Bei dir oder bei mir völlig egal und wo ich zumindest schon mal so beginnen kann und dann genau wie du gesagt hast, danach überlegen, okay, reicht mir das? Will ich weitergehen? Bin ich bereit, mich dem auch zu stellen? Und wie du so schön vorhin gesagt hast, wenn nicht jetzt, wann dann? Wir leben in einer Zeit, in der wir die Möglichkeit haben, in dem immer mehr Menschen auch erkennen, es geht so nicht mehr weiter. So wie ich bisher gelebt habe, bin ich halt einfach nicht mehr zufrieden. Oder aber ich habe tatsächlich schon entsprechende gesundheitliche Einschränkungen, Partner hat mich verlassen oder, oder. Wie siehst du das denn in Bezug auf das Thema der Partnerschaft? Weil ich hatte gerade einen Post bei LinkedIn, der sehr schnell sehr viral gegangen ist, wo es eben darum ging, starke Frauen, die einfach nicht mehr den richtigen Partner finden. Gibt es aus deiner Sicht heraus mit dem Thema vererbte Kriegstrauma auch da etwas in Bezug auf Männer? Weil du hast ja, ne, so schön gesagt, die Siegermächte, die so viel vergewaltigt haben, da ist ja auch ganz viel Vergewaltigung, nicht nur sexuell, sondern auch emotionaler Missbrauch im Feld drin. Wie bezieht sich das auf Frau mit Mann?
Ja, ich habe letztens mal eine Doku gesehen, da ging es auch um so ein Kriegskinder oder die Fünfteiler. Und die eine Frau hatte eben auch Vergewaltigungen erlebt und sie sagte, aufgrund meiner Erfahrungen in der Kriegs- und Nachkriegszeit habe ich den Rest meines Lebens Männer gehasst, ja. So, und das ist auch was Kollektives, also eine männerabwertende Haltung aufgrund dessen, was unsere Vorfahrinnen erfahren haben, weil sie vieles alleine machen mussten und weil es noch Gewalt und Übergriffe gab. Und auch das hat im Familiensystem subtil gewirkt. So, auch wenn es vielleicht manchmal nur durch so einen kleinen Satz, ach, die Männer, die kannst du eh vergessen, oder die sind eh nicht da, oder naja, was sind schon Männer wert? Also, wer braucht die denn? Auch sowas ist ja wirksam gewesen in ganz vielen Familien. Und wenn wir selbst dann auch noch als Frauen diese Weichheit und Hingabe nicht entfalten konnten, wird es ja oft, kommt es zu so einem verhärteten Frausein, das grundsätzlich irgendwie auch in die Konkurrenz geht mit dem Mann. Ich kann das mindestens genauso gut, wenn nicht besser, und das zeige ich euch.
Das ist ja genau das, was wir jetzt erleben, was die angefangen damals mit der Emanzipationswelle, heute heißt es dann Gleichberechtigung, Diversity und ähnliches, ja auch tatsächlich passiert. Und das ist ja auch das, wie die Frauen dann zu mir kommen, weil sie so verhärtet sind, aber spüren, das hat ja relativ wenig mit mir selbst zu tun. Und trotzdem ist es dann so, dass sie auch ganz stolz darauf sind, was sie alles gerockt haben und dass sie ohne die Männer auch klarkommen. Es ist natürlich auch so ein zweigeteiltes Schwert, ne? Einerseits ist es dieses, ja, ich kann meine Frau stehen, was ich grundsätzlich auch total gut finde, vorausgesetzt, ich lasse aber eben die Weiblichkeit auch zu. Und andererseits, das hatte ich jetzt auch gerade mal, wo es eben darum geht, okay, wenn Frau jetzt so wieder hochgehoben wird als diejenige, die sie doch wirklich ist und sich wieder annehmen, dass auch das eine neue Form von Weiblichkeitswahn ist, der nur dazu führt, dass Frauen doch wieder klein gemacht werden. Jetzt nehme ich diese beiden Aspekte mal tatsächlich auf dein Thema. Wo siehst du da einen Zusammenhang?
Naja, wenn die Frau sich eher in diesen überemanzipierten Zusammenhängen und erfolgreich und selbstbehauptet befindet und viele, viele Jahre in ihrem Mannstehen-Thema war, dann vergisst ja das System häufig, wie fühlt es sich eigentlich an, weich zu werden und in die Hingabe zu kommen, so dass wenn ein Partner da auftrifft, die Resonanzen total verschoben sind und daraus überhaupt keine Dynamik entstehen kann, wo der Mann auch die Chance kriegt, den Raum zu halten für die Frau, weil sie sich die ganze Zeit selbst behauptet, auch als Schutzmaßnahme emotional sich nicht verletzbar zu machen. Es gibt diesen Begriff des Freezings, Emotional Freezing, das ja in nahen Beziehungen, wenn ein Traumakontext auch dabei ist, immer wieder passiert. Und das gibt es häufig auch bei diesen, sag ich mal, erfolgreichen Frauen häufig. Wenn sie so die ganze Zeit in ihrem eigenen sind und ihr es machen können, dann funktioniert das gut. Aber sobald da emotional irgendwas in Resonanz geht und alte Schmerzpunkte berührt, geht eher der Rollladen runter und der Mann ist wieder außen vor und kriegt wieder keine Chance, da irgendwie ranzukommen.
Welche
Und
Möglichkeiten habe ich da?
also wenn man selber weiß, und ich weiß, wovon ich spreche in Bezug auf das Freezing, das passiert ja unbewusst. Das ist ja eine Schutzstrategie, die sich irgendwann etabliert hat. Und im besten Falle hat man einen Partner, mit dem man darüber sprechen kann und sagen kann, ich empfinde gerade nichts und werte dich innerlich ab.
Das heißt natürlich aber schon sehr viel Selbstreflexion und Mut, das dem eigenen Partner zu sagen.
Ja, und es braucht die Beziehung, die das aushält, natürlich.
Richtig.
Ja, so.
Ja,
Bis am
weil das.
Anfang von einer Partnerschaft ist und sowas passiert, das führt meistens zum Scheitern. Ja.
Also da muss ich wirklich ja schon zwei sehr bewusste Menschen haben, dass sie in der Lage sind, das jetzt gerade auch anzunehmen. Aber ich bin total bei dir. Also, und das ist ja genau der Punkt. Beziehungen scheitern an mangelnder echter Kommunikation und nicht an irgendwie mangelnder Liebe oder an was ich was allem. Und letztendlich kommen wir genau dahin, das, was ich in mir spüre, was da ist, erstmal überhaupt selber zu reflektieren, das zu erkennen in mir, das ist ja das eine. Und das andere, mutig genug zu sein, das mit dem Partner auch zu teilen, damit er versteht, das bei sich selber auch finden kann, weil es hat ja immer mit Resonanz zu tun, und dann gemeinsam in die Heilung zu kommen.
Ja, und ich finde den Aspekt, dass jemanden brauchen dürfen, ist auch so wichtig, weil es ja häufig, also auch gab ja auch Bücher, die das eher so propagiert haben, liebe dich selbst, dann ist egal, wen du heiratest und so ungefähr, ja. Also was ja dazu führt, wenn wir eh schon damit groß geworden sind, dass sich niemanden zur Verfügung stellt. Und ich dann die Überlebensstrategie bekomme, ich darf niemanden brauchen, weil da ist eh niemand, ich muss es alles alleine tun. Dabei sind wir ja auf Verbindung und Gefühl ausgerichtet als Menschen. Und ich finde es nicht, es gibt nichts Schöneres als die Erlaubnis, ich darf jemanden und etwas brauchen. Darf meinen Partner brauchen, weil er mir gut tut. Das heißt nicht, dass ich ihn benutze, sondern ich brauche dich zu sagen. Und ich kenne so viele, die das gar nicht über die Lippen bekommen, sich das niemals trauen würden.
Das Ding ist ja, dass viele ja dann glauben, dass sie sich damit in eine Abhängigkeit bringen. Was ich auch verstehen kann, ne? Wenn ich meiner Partnerin sage, du, ich brauche dich, dann komme ich ja in ein Feld der Co-Abhängigkeit. Das ist ja auch so ein großes Thema immer gewesen, Co-Abhängigkeit. Aber zu erkennen, und das finde ich schön, was du gerade sagst, zu erkennen, die Aussage, ich brauche dich, heißt ja nicht, du musst hier sein, sondern hey, ich brauche dich gerade, ich brauche deine Nähe, ich brauche deine Liebe, ich brauche es von dir gehalten zu werden. Und das heißt ja nicht, dass es dauerhaft so ist. Und selbst wenn es so wäre, solange ich mich davon eben nicht in die Abhängigkeit bringe, also Opfer werde, sondern Schöpferin, in dem Fall der Frau eben auch bleibe, zu sagen, ich brauche dich und das ist total schön und ich kann dennoch alleine und das wäre auch okay.
Ja, absolut. Also ich spreche da aus eigener Erfahrung, denn tatsächlich habe ich auch erst jenseits der 40 zum ersten Mal mit großem inneren Anlauf zu einem Mann sagen können, ich habe gesagt, O-Ton, ich sage dir jetzt etwas, was ich noch nie zu jemandem gesagt habe. Und er dachte, was kommt denn da jetzt, ja? Und da habe ich zu ihm gesagt, ich brauche dich. Und er sagte, ja, aber das ist doch ganz normal.
Spannend, oder?
Ja, wirklich. Ja. Und jemand, die Erlaubnis tatsächlich, das ist wie so eine innere Erleichterung. Ich darf das ja.
Ja, und es ist Befreiung. Eben
Genau.
das Gegenteil von der Abhängigkeit. Es ist Befreiung, das sagen zu können. Und ich konnte die Energie eben direkt spüren, als du ihm das so gesagt hast. Das ist natürlich auch ein mega, ein anderer Begriff fällt mir dazu gar nicht ein, ein mega schönes Gefühl für den Mann in dem Moment. Das tut ja gut.
Ja, das schafft auch gleich Verbindung.
Genau.
So.
Ja.
Und da sind wir wieder dabei. Das wollen wir ja alle. Wollen Verbindung fühlen. Das ist das erste Gefühl vor allen Schutzstrategien, was wir erfahren möchten. Verbindung, wenn wir auf die Welt kommen.
Ja, und wenn wir die dann nicht haben, wie du es ja auch zu Beginn gesagt hast, dann werden wir entweder dem immer hinterherlaufen. Das ist das, was ich gemacht habe. Ich war 38 Jahre auf der Suche nach Anerkennung, Aufmerksamkeit und Liebe, bis ich es irgendwann begriffen habe. Oder wir kapseln uns halt so ab, wie es eben auch viele machen, dass Gefühle zu jedem gehören, nur nicht zu mir selber.
Ja, dieser Unterschied zwischen emotionaler Abschottung und emotionaler Freiheit, ne, der ist
Genau.
natürlich riesig. Und es gibt einen Satz in meiner Rede, der heißt, das Ringen um die Liebe, wie wir sie gerne gehabt hätten, ist eine pausenlose Retraumatisierung, weil wir ständig danach suchen, was da nicht genährt worden ist und was wir in diesem Leben von dieser Mutter und von diesem Vater nicht mehr bekommen werden. Und wir übertragen das auf andere Menschen und das ist die Quelle von ganz viel Unheil und es führt zu partnerschaftlichen Problemen, zu Suchtverhalten, zu psychosomatischen Erkrankungen und, weil es eine Suche bleibt. Die Ringe, das Ringen um die Liebe, wie wir sie gerne gehabt hätten, ist eine pausenlose Retraumatisierung.
Oh ja, das kann ich aus eigener Erfahrung für mich auch sagen.
Ja, ich auch.
Und erst
Weil
in dem Moment, wo ich das tatsächlich auch erkenne, das ist ja ein sehr, sehr starker Erkenntnisprozess. Und dann passt der Begriff der Co-Abhängigkeit natürlich auch, weil ich sehne mich dann so sehr nach der Liebe, die ich aber niemals bekommen werde. Oder sie ist längst da. Das ist ja nochmal das Fatale. Aber mein inneres Programm sorgt dafür, dass sie immer wieder zerstört wird.
ja, das ist auch ein großes Thema, ja. Ich habe letztens mit einer Dame gesprochen, die mir sagte, dass ihr Mann nach 13 Jahren Ehe zu ihr gesagt hat, weißt du was, du schaffst es auch aus dem noch so nettesten Mann ein Arschloch zu machen.
Absolut. Ja, das ist so. Das ist, das durfte ich irgendwann auch mal tatsächlich über eine Klientin erfahren, die eben auch, ne, wo sie halt immer wieder Untreue erfahren hat und dann tatsächlich irgendwann einen Partner hatte, der noch nie in seinem Leben untreu gewesen ist, das für den auch ein absolutes No-Go gewesen ist. Und innerhalb von ein paar Jahren ist natürlich genau das passiert, weil diese Resonanz so stark war, dass es irgendwann tatsächlich eine Situation gab, wo er entweder fremd geknutscht oder von mir aus auch mit einer anderen Frau geschlafen hat. Das ist schon echt irre, oder? Wozu unsere Programme in der Lage sind, Wahnsinn.
Würde unser eigenes System so lange an dem Gegenüber rumbiegen, bis es wieder passt.
Genau.
Ja.
Ja.
So. Und ich hatte mir mein erster Mann und der Papa von unseren Kindern, der ist emotional so gar nicht erreichbar gewesen. Und ich habe dann irgendwann begriffen, indem ich ihn versuche, über Jahre und Jahre und Jahre emotional zu erreichen, versuche ich immer noch meine Mutter zu erreichen. Ich habe das genau mir wieder reproduziert. Ich habe ihn damals kennengelernt, Schmetterlinge im Bauch. Den heirate ich, das ist der Papa meiner Kinder und so hat auch alles geklappt. Aber letztendlich habe ich mir mein Heimatsystem komplett rekonstruiert.
Wow. Was für ein Podcast. Wahnsinn. Und wir sind noch nicht am Ende, liebe Zuhörerinnen. Ich glaube, wir haben noch einiges vor uns, weil ich hier ein paar Themen noch drauf habe, die ich sehr spannend finde, weil bisher haben wir von den erfolgreichen Frauen gesprochen, die alles soweit für sich auch geschafft haben. Jetzt nehmen wir mal ein anderes Bild. Wie kann eine Frau in die Selbstermächtigung kommen, wenn die Mutter die Möglichkeiten nie hatte, weil sie weder Geld hatten, Thema Krieg, und sie auch gar keine Chance auf Ausbildung hatte. Wie wirkt sich das denn aus?
Das ist ein ganz spannendes Thema und da geht es ganz schnell um seelische Treueverträge und Loyalitätskonflikte in der Familiendynamik. Denn wenn wir wahrnehmen können oder es auch kommuniziert ist in der Familie, ja, ich konnte das ja nicht und eigentlich hätte ich gerne was ganz anderes gemacht, aber es gab kein Geld und damals und das, dann kann das gut sein, dass wir aufgrund dem Gefühl, ich darf meine Mama nicht oder den Papa nicht beschämen, ich darf nicht mehr verdienen oder eine Karriere machen oder leuchten, weil sie das ja nicht konnten, das sind dann die Loyalitätskonflikte, passiert es, dass Frauen zwar viele Ausbildungen machen oder sich auch entwickeln oder auch Männer und aber einfach nicht rauskommen aus sich, unter ihren Möglichkeiten bleiben. Und immer wieder Blockaden haben, die es kreieren, dass sie nicht erfolgreich werden, was auch immer das heißen mag, das ist ja sehr individuell. Aber aufgrund diesem, die Mama konnte nicht, ich darf das dann vielleicht gar nicht, ich erlaube es mir nicht, weil sie hat ihr Leben mir gegeben und hat sich gekümmert, war aber unglücklich, darf ich dann überhaupt glücklich und erfolgreich sein?
Und das ist so spannend, weil genau diese Fragen habe ich eben auch vielen Frauen gestellt in Bezug auf diesen Post. Von wegen, erlaubst du dir denn auch, dass so ein Mann, der ja kaum mehr ebenbürtig mit dir sein kann, weil du eh schon selber so weit bist, ich übertreibe ganz bewusst, dass dieser Mann überhaupt in dein Leben kommen kann? Verdienst du ihn überhaupt? Und das sind natürlich Fragen, wo viele sagen, ja, natürlich, was denkst du denn? Aber und deswegen nehme ich das gerade auf, auch mit dem Beschämen der eigenen Mutter, Verraten der eigenen Mutter oder auch Vater, je nachdem, sich zu erlauben, dass das wahr sein kann, heißt ja auch eine Bestätigung Ich habe mein Leben verwirkt, weil ich etwas nachgelaufen bin, was ja gar nichts mit mir zu tun hat. Das ist ja schon eine echte Nummer, sich das einzugestehen, dass ich es mir eben nicht erlauben kann, dass ich es nicht kann, weil ich meine Mutter beschäme oder.
Ja, und die Frage ist doch auch, wenn wir jetzt es geschafft haben, vielleicht selbstwirksam zumindest das Bild davon irgendwie oder es so empfinden, im Leben zu sein als Frau, was brauche ich denn von einem Mann? Also brauche ich, dass der auch erfolgreich ist und ich mich da auf einer Ebene mit ihm treffe oder brauche ich jemanden, der mir emotional kontinuierlich zugewandt ist und ich die Erfahrung mache, da ist jemand da für mich. Und ich muss mich gar nicht mit dem messen, irgendwie beruflich, sondern ich erlebe und erfahre emotionale Zugewandtheit, die mich auch noch in meinem Selbst unterstützt.
Und ich glaube, das ist das Entscheidende, eben nicht dann genau das zu brauchen, sondern zu wissen, okay, ich brauche es nicht, aber wenn ich es bekomme, dann ist es halt eine wunderbare Unterstützung, die mir noch weiterhilft. Und dann nicht zu sagen, von wegen, ich kriege das schon alleine hin oder sich eben so tief hinzugeben, dass das eigene, was ich vorhabe, dann verloren geht. Das ist ja auch ein Zwiespalt.
Ja, das ist ja auch eine Angst, die häufig gerade, ich glaube, Frauen daran hindert, in diese tiefere Bindung reinzugehen, weil auch da die häufig in der Familie da die Erfahrung gemacht wurde. Ich bin in den alten Bundesländern sozialisiert und lebe aber jetzt hier in Thüringen. Da ist ja häufig so gewesen, dass die Mütter zu Hause geblieben sind wegen der Kinder. Der Vater ist arbeiten gegangen, also hat das eigene dann auch so, auch wenn sie vielleicht Träume hatten, aber das war weg. Also die Frauen sind ja alle nicht arbeiten gegangen. Das heißt, wie weit lasse ich mich denn auch dann in die Partnerschaften ein, überhaupt in der Angst, ich werde dann mein eigenes verlieren? Weil vielleicht auch der Unterschied zwischen, gehe ich in eine Partnerschaft, kenne ich entweder nur die Symbiose, in der ich mich auflöse, was auch was ganz Frühkindliches ist, oder ich gehe in die Abschottung, um mich selber zu retten. Also wahrscheinlich gibt es das Weiche dazwischen für viele gar nicht, die in so einem Konstrukt dann leben.
Mal angenommen, ich bin tatsächlich als Zuhörerin jetzt an dem Punkt, dass ich merke, okay, das resoniert gerade sehr stark. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich wahr ist, dass ich nur deswegen nicht so erfolgreich bin, nicht den richtigen Partner habe, keine Kinder bekommen habe oder, weil ich damit meine Mutter beschämen oder verraten würde. Wie können solche Frauen, die jetzt hier gerade zuhören und das bemerken, sich vielleicht selbst einen Raum öffnen, um diese Wahrhaftigkeit, die es ja letztendlich ist, tatsächlich in sich zuzulassen?
Bin ich ganz schnell bei dem Begriff der Ängste in uns, dass es darum geht, sich damit nach und nach ehrlich auch zu konfrontieren, welche Ängste haben bisher verhindert, dass ich ein anderes Lebenskonzept lebe, das mich weniger in so einem Schutzraum hält. Verstehst du, was ich meine in diesem Moment? Ist, dass ich, wenn ich als Frau ganz viel aufgebaut habe, nicht in Beziehung gegangen bin, vielleicht auch keine Kinder bekommen habe und ich lebe auch nicht so ein Leben wie meine Mutter vielleicht, das wird mir mal nicht passieren. Zu schauen, welche Ängste haben mich denn so weit getrieben, dass ich jetzt an diesem Punkt bin, um mir zu überlegen, ist das jetzt noch der Weg, den ich so weiter verfolge?
Und ich glaube, da kommen wir an einen ganz, ganz wichtigen Punkt, sich irgendwann so radikal ehrlich zu begegnen, und da nichts anderes ist das ja, um zu erkennen, was ist denn wirklich mein eigener Weg? Das ist ein Thema, wo wir jetzt auch im Vorgespräch gar nicht drauf eingegangen sind, aber Wer lebt denn wirklich sein eigenes Leben mit dem, was wir heute als Hauptthema haben, mit dem Thema der Vererbung oder Transgenerationalisierung? Wer lebt denn tatsächlich zu 100% seins, wenn nicht vielleicht doch irgendwelche Träume, Wünsche und ähnliches, die aus der Vorgeneration kommen?
Das ist eine Riesenfrage. Wer lebt wirklich seins? Ne? Und da wir ja keinen Abgleich haben, können wir es auch gar nicht wirklich beantworten. Ne? Wir haben ja keinen Avatar zu sagen, das wirklich eigene Leben als Beispiel würde so und so aussehen. Aber je bewusster wir uns sind, wo wir herkommen, was da wirksam gewesen ist, was es in mir, in meinem Feld und in meinen Emotionen gemacht hat, desto mehr können wir uns in das eigene hineinbewegen und merken, das wird immer freier und leichter. Und es kann gut sein, dass das, was dabei entsteht, ganz anders ist als das, was wir uns bisher aufgebaut haben. Also das Risiko in Anführungszeichen besteht. So. Aber wird immer lebensnäher und immer authentischer. Es ist ja so ein Modewort im Moment auch, aber tatsächlich, je authentischer oder je mehr selbstverbunden wir sind, desto freier können wir leben. Desto mehr fühlt es sich an, als würde ich mein Bündel schnüren und über die Schulter nehmen und einfach losmarschieren mit dem, was ich bin. Und kann damit im Leben sein. Und je älter ich werde, desto mehr wird mir zugänglich, dass das Leben an sich das Geschenk ist. Und wir damit im Leben sind und aufhören dürfen zu selbstoptimieren und zu rennen und irgendwas zu machen zu müssen, sondern wir können aus dem Tun rauskommen und geschehen lassen. Und darin birgt sich ja die Magie.
Absolut, aber das ist, ne, der Weg ist das Ziel, das haben mittlerweile die meisten auch erkannt. Aber dass tatsächlich sich das Leben passiert ja. Natürlich kann ich vieles steuern und trotzdem wird aber letztendlich das Leben ja auch passieren. Und je mehr ich mich, naja, jetzt kommen wir ans Thema Urvertrauen ran, je mehr ich wirklich dem vertraue und das Leben geschehen lasse. Und jetzt kommen wir zu dem, was du eben gerade gesagt hast. Je mehr ich erkenne, was wirklich mein Weg ist, umso größer ist ja auch die Resonanz dazu. Und dann kann endlich das passieren, was da draußen so sehr proklamiert wird. Ja, wenn du deinem folgst, dann erfolgt automatisch der Erfolg, dann kommt das Geld, dann kommt alles das Richtige. Das ist ja Bullshit, solange wir noch irgendwelche Programme laufen haben, die dem entgegenstehen. Aber wenn wir tatsächlich dahin kommen, uns so frei zu machen, was du gerade gesagt hast, unser wirkliches Sein zu erkennen, und dem Leben zu vertrauen, eben mit dem Bündel, das war so ein schönes Bild, das Bündel über die Schulter und losgehen in die Welt hinaus, dann kann etwas wirklich Schönes passieren. Und ob es dann das Geld ist, ob das der ideale Partner ist oder was auch immer kommt, ist ja dabei völlig egal.
Ja, und der Schlüssel dafür ist Mut. Und die große Frage ist natürlich auch da, wo ist der Mensch, dem Individuum, der Mut verloren gegangen? An welchem Punkt im Leben? Und das kenne ich noch aus der schamanischen Praxis im Kontext zu Seelenanteilrückholung. Da gibt es ja die Technik, in der wir davon ausgehen, dass Seelenanteile von uns außerhalb liegen, weil sie sich entfernt haben von uns aufgrund der schmerzhaften Erfahrungen und in diesem Seelenanteil-Rückholungsriten oder Ritualen kommen diese Anteile wieder zurück und damit auch die Kraft, die gebunden gewesen ist, um sie fernzuhalten. Und mit diesen Anteilen kommen auch Qualitäten zurück ins Leben. Sowas wie Mut, Lebensfreude, Wille, Liebe, Selbstfürsorge und. Und es ist auch eine ganz wichtige Frage als Selbstreflexionsfrage, wo ist der Mut im Leben verloren gegangen?
Eine gute und wichtige Frage. Und auch da wieder diese Ehrlichkeit, sehr genau hinzuschauen, weil oftmals ist es ja in solchen Momenten, die sehr schmerzvoll gewesen sind. Und sich das dann einzugestehen, zu sagen, okay, weil meine Mutter oder mein Vater damals das und das gesagt hat oder weil ich das erfahren oder erlebt habe, habe ich meinen Mut ganz weit weggesteckt. Ja, aber genau das braucht es. Diese Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, sich selbst wirklich zu begegnen, den Spiegel vorzuhalten und nicht bei anderen zu schauen, sondern nur bei sich selbst.
Ja, und ich denke, es gibt viele, viele Momente im Leben von, wenn wir jetzt bei den Frauen, ich bleibe bei Frauen, in denen sie auch durch die patriarchale Struktur und vielleicht den Vater und das Signal bekommen haben, die Superkraft, die sie haben oder ihre Kreativität oder ihre Art und Weise, mit dem sie in die Welt gehen wollen, nicht erwünscht gewesen ist oder zu lebendig oder zu außerhalb des Familiensystems. Wieder, wenn wir uns klar machen, das ist ein erstarrtes, emotional traumatisiertes System gewesen und wir kommen da rein mit unseren Ideen und Vielfältigkeiten, dann ist es häufig passiert, als würden wir so einen magischen Handschuh übergezogen kriegen, der sagt, dann kannst du es nicht mehr sehen, du musst es in dein Herz einschließen. Also man kriegt sozusagen einen Mantel um, in dem es heißt, es ist nicht okay, wenn du mit deinen Dingen rausgehst. Und dann fängt es schon ganz früh an, dass wir den Mut verlieren, für unsere Sachen einzustehen.
Oder wir machen genau das Gegenteil. Wir holen die Rebellen in uns raus und gehen dann raus und erkennen irgendwann Jahre oder Jahrzehnte später, das hat mich aber auch nicht glücklich gemacht.
Ja, das ist auch tricky. Genau. Da geht man volle Fahrt voraus und denkt sich, jetzt zeige ich es euch recht. Und unter diesem Spin läuft es dann mehrere Jahrzehnte so, um dann zu merken, das ist ja auch nur eine Reaktion gewesen. Ja.
Die mit der Wirklichkeit nicht so viel zu tun hat, sondern es war halt auch nur ein Überlebenskonstrukt. Ne? Entweder nehme ich mich zurück, gehe in die Erstarrung im Extremfall, oder frontal nach vorne, Kriegerin-Mentalität, ich gehe jetzt raus, ich mache genau das, was ich will, oder ich mache meistens das Gegenteil von dem, was die anderen gesagt haben. Und letztendlich hat es aber auch nichts mit mir zu tun. Ich glaube, das ist so wichtig zu erkennen. Ich finde das großartig, das Rebellentum, weil ohne das hätten wir viele Errungenschaften heute gar nicht. Und trotzdem ist es aber wichtig zu erkennen, was ist Rebell, weil es in etwas bewegen geht, oder was ist Rebell, weil es etwa in etwas gegen geht. Ich glaube, das ist so wichtig zu erkennen.
Ja, dagegen. Genau. Ja, das ist wichtig.
Ich
Und es
glaube,
kommt ja meistens erst ein bisschen später in den Lebensjahren, ne, wenn es dann so ein bisschen ruhiger wird und die Hormone sich wieder ändern, dann doch irgendwie zu erkennen, ja, da war ich ganz schön auf Krawall gebürstet oder so, ich zeige es euch allen oder ne, das ist ja auch anstrengend.
ja, absolut. Aber gut, ist ja, ne, ich nenne es immer so schön das Madonna-Prinzip. Euch zeige ich's. In ihrem Fall war es ja tatsächlich, dass sie es ihren Eltern zeigen wollte. Und es hat sie unglaublich erfolgreich und berühmt gemacht. Wie glücklich sie wirklich ist, keine Ahnung. Ich kenne sie nicht persönlich, von daher kann ich es nicht sagen. Also es hat definitiv was, wenn es eben für etwas geht, dieses Rebellentum, und nicht gegen etwas. Weil ansonsten werden wir ja niemals dahin kommen, wo wir wirklich hin wollen. Oder eben, wir erreichen zwar, aber nicht mit dem Glücksfaktor.
Ja, und auch das, was du, merke ich, wenn du sagst, für etwas zu gehen, finde ich so auch wertvoll und es ist auch ein etwas Automatisches, was geschieht, wenn wir denn den Weg dann für uns langsam antreten und merken, wir gehen da immer mehr drauf. Und es gibt auch diesen schönen Satz, der Weg schiebt sich dem unter die Füße, der ihn geht. Bin ich ein totaler Fan von, weil wenn wir einen Hafen loslassen, wissen wir nicht, wie die Reise wird oft oder wo es hinführt. Aber wir müssen den Weg ja machen. Und wenn wir merken, für etwas gehen zu können, für etwas, weil es resoniert in mir und ich davon überzeugt bin und weil es sich stimmig anfühlt, dann bekommen wir immer auch Rückenwind. Kann gar nicht anders sein, ne?
Das ist natürlich ein Naturgesetz, gar keine Frage. Was aber leider über die spirituelle Verherrlichung, so würde ich es mal einfach nennen, oftmals als so dahingestellt, ja, natürlich passierte das automatisch, wenn du das dann so machst. Und dann kommen wir wieder dahin, dass 80% genau das eben nicht erleben und sich wundern. Aber das ist doch ein Naturgesetz. Wieso funktioniert das nicht? Weil du dir halt deine dunkle Seite halt nicht angeguckt hast. Ganz einfach.
Ja, und um ganz zu sein, müssen wir diesen dunklen Teil integrieren und mal erleben. Das ist so. Es gibt diesen ganz ursprünglichen Heldinnenreise, der Abstieg der Inanna in die Unterwelt aus der sumerischen Mythologie. Die ist so in der Seelenlandschaft oder Wissenskarte auch abgespeichert. Und dabei geht es darum, dass die Inanna, die ganz wundervoll und herrlich ist und in der Oberwelt bezirzt und freundlich ist und keine Ecken und Kanten hat, in ihrer Herrlichkeit beschließt, ihre dunkle Schwester Ereshkigal in der Unterwelt zu besuchen und denkt immer noch, sie könnte da unten erscheinen und alle bezirzen und muss an 7 Pforten all ihre irdischen Geschmeide ablegen, Schmuck, Ohrringe, Kleider und steht dann unten irgendwann nackt vor ihrer dunklen Schwester und denkt immer noch, sie könnte jetzt hier die Grande Dame sein. Und die Schwester, die nimmt die einfach am Fleischhaken und hängt die in der Ecke auf, weil es die Unterwelt ist. So. Und dort verweilt sie 3 Tage, hat aber vorher Boten beauftragt, wenn sie nicht rechtzeitig zurückkommt, dann sollen sie sie holen. Und nach 3 Tagen machen die sich auf den Weg und es kommt zu einem Handel. Und sie verhandeln dann, dass der Partner von der Inanna alle halbe Jahre auch in die Unterwelt muss, damit Inanna in der Oberwelt weiter verweilen kann. Und somit bleibt die Verbindung zur Unterwelt immer bestehen. Und das ist eine der ersten seelischen Heldenreisen, die beschrieben sind. Da geht es um Integration der Schattenwelt, der Unterwelt auf dem Weg zur Einheit.
Und das ist halt das Wichtige zu erkennen, dass wir nicht drum herum kommen, wenn wir wirklich, wie du so schön gesagt hast, strahlen wollen, ja, uns die dunkle Seite auch angucken müssen. Weil, wissen wir selber, ein Streichholz in der strahlenden Sonne bringt weniger Licht, als wenn wir es im dunklen Keller anmachen.
Ja,
Also.
das auch.
Ja, wir kommen nicht drum herum. Und das ist ja, ne, die Arbeit, die du machst, die Arbeit, die ich mache, wirklich die Menschen, in meinem Fall die Frauen, in die dunkle Nacht der Seele zu begleiten, damit sie sich selbst begegnen können, um halt die Ängste, Zweifel, Schuld, Scham, Trauma, Paniken oder ähnliches transformieren und wandeln zu
Ja.
können, um gleichzeitig das Schöne, das Freudige, das Lebendige dann auch zu erreichen. Es geht ja nicht darum, dass man nur irgendwie das Dunkle jetzt, was ich was anguckt, sondern es geht darum, sich das anzuschauen. Das habe ich übrigens auch gelernt. Nur die Baustellen aufzumachen, die jetzt auch gerade wichtig sind. Wie viele gehen raus und gehen auf zig Seminare und machen 10.000 Baustellen auf und wundern sich, dass ihr Leben niemals so wird, wie sie sich das gerade wünschen?
Ja, das ist auch ein Phänomen, ne? Dieses Workshop-Hopping, so aus der Sehnsucht heraus, dass sich irgendwas verändert, ohne einfach einem Weg mal für eine ganze Weile zu folgen und dort einen kompletten Transformationsprozess zu erleben, anstatt so vierteljährlich mal ein verlängertes Wochenende hier eine Aufstellung und da eine Kakaozeremonie oder Pflanzenmedizin oder was auch immer man da machen kann. Es braucht einen kontinuierlichen Weg, ja, wo man Menschen begleitet, in diesen Prozessen, weil es einen Eingang und einen Ausgang hat. Und an diesen Wochenenden wird es so eine Riesenblase aufgemacht und danach ist man danach auch wieder mit alleine und dann kommt der Alltag wieder und es verpufft.
Genau, es wird wieder zugeschüttet.
Ja.
Richtig, das ist so. Ich möchte ein Thema aufnehmen, was nicht unbedingt so gerne angesprochen wird, aber unglaublich wichtig ist, nämlich Süchte und Krieg.
Ja, also jede Sucht basiert auf einem Trauma, aber nicht jedes Trauma führt zur Sucht, ne? Also so kann man vorneweg sagen. Und ja, auch diesen Zusammenhang Seele, Sucht, Sehnsucht. Also wenn man, ich finde, da ist die Arbeit von Gabor Maté unglaublich wertvoll, ein Traumatherapeut aus den USA, mittlerweile glaube ich über 80, hat lange auch in Suchtvierteln und ganz sozial schwachen Vierteln in den USA gearbeitet. Und dort hat er jetzt mal stoffbezogene Süchte die Menschen gefragt, was empfinden sie denn, wenn sie konsumieren? Und dann haben die geantwortet, Geborgenheit, Verbundenheit, Großartigkeit, Stärke, Entspannung. Also alles das, was wir als Menschen uns natürlicherweise ersehnen, aber irgendwie unsere Neurotransmitter das nicht gelernt haben, weil sie es nicht erfahren haben. Das heißt, die Substanzen dienen, einen Zustand zu erreichen, den wir eigentlich als Menschen normalerweise im besten Falle erfahren haben sollten in unserer Kindheit. Und dadurch, wenn es nicht stattgefunden hat, ist es einfach zu schmerzhaft. Und wenn Menschen dann auf solche Substanzen treten, die das verbessern, erstmal das Gefühl, das ist wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip und führt halt sofort in die Sucht. Und diese ganzen Süchte entstehen natürlich aus einem Sehnsucht heraus, dass sich irgendetwas anders anfühlt oder sich verändert. Egal, ob das dann Arbeitssucht ist oder Sportsucht oder substanzgebundene Süchte. Wie gesagt, Sucht bedeutet immer Trauma, weil Menschen zu viel alleine gelassen worden sind in ihren Nöten, weil das zu schmerzhaft gewesen ist, nicht gehalten worden sind, nicht gelernt haben, wie sie sich das System regulieren kann. Und deshalb ist Thema Sucht, auch Alkoholismus, es ist ja gesellschaftlich etabliert, so eine hinterhältige Sache, weil es ja das eigene Begreifen brauchen, warum die Sucht so stark ist. Aber das wird im Vordergrund erstmal nicht therapiert. Es braucht den eigenen inneren Zugang auch zu diesem Schmerz, damit es heilen kann. Aber die ist mittlerweile dann durch die Sucht zugeschüttet.
Ja, erstmal ist Sucht ja auch gleich Flucht, auch wenn es eine Sehnsucht ist. Das Wort ist
Genau,
ja schön, ne? Sich
ja.
sehnen und süchten danach. Und da aber wirklich hinzugucken, zu sagen, okay, was ist es denn wirklich, wonach du suchst oder wovor du flüchtest, und sich das anzuschauen, dann kann einerseits die Sucht gehen, es sei denn, man braucht erstmal einen Entzug, das ist die andere Geschichte. Aber tatsächlich, ja, wenn ich der Sucht die Nahrung nehme, braucht es logischerweise keine Sucht mehr. Und da ist halt die Frage, inwiefern so Suchttherapien, das weiß ich nicht, da bin ich überfragt, diesem Thema tatsächlich auch auf die Schliche kommen.
Ich glaube, im Klinikkontext, wenn es erstmal um Entgiftung und danach stationäre Behandlung oder so geht, ist der Raum dafür nicht da. Und die Frage ist, inwiefern Therapeuten das danach im ambulanten oder im tagesklinischen Kontext über leisten können und wie viel die darüber wissen. Denn ich bin ja nun selber medizinisch ausgebildet und also an der Uni die Vorlesungen sind diesbezüglich unzulänglich und ich weiß nicht, inwiefern jetzt die Ausbildung, je nachdem, in welcher Klinik man landet, gibt es ja auch sehr unterschiedliche, rein medizinisch und toxikologisch ausgerichtet sind, wo es um Entgiftung geht und Stabilisierung und inwieweit man da die Seele mit an Bord holt. Denn die Seele in der Medizin ist selten zu finden. Ich habe jetzt einen ganz tollen Arzt kennengelernt, der, glaube ich, in Belitzer Heilstätten eine psychiatrische, psychosomatische Tagesklinik eröffnet, die erste Klinik in Deutschland, in der Yoga und Meditation zum normalen alltagstherapeutischen Kontext gehört. Und er sagt, er will die Seele zurück in die Medizin holen. Aber das habe ich jetzt noch nicht so oft gehört in der Medizin. Und eine Freundin von mir, die auch schamanisch arbeitet, hat vor vielen Jahren mal die innere schamanische Reise zur Sucht gemacht. Ne? Also sie wollte mal wissen, was zeigt sich denn da, wenn sie diese Reise macht. Und es zeigte sich eine riesige venusartige Figur, so übermütterlich weiblich. Und sie hat sie auf der Reise gefragt, warum bist du denn so stark? Und da sagte diese Wesenheit, weil ich der einzige Ort bin, an dem sie Trost und Geborgenheit finden. Wenn wir uns das mal klar machen, dass das für manche Menschen der einzige Ort ist, an dem sie Trost und Geborgenheit finden, dann ist es fast chancenlos. Ja.
Ja, weil ich halt immer wieder reinverfallen. Das ist ja das, was vielen passiert, dass die Rückfallquote auch so hoch ist, weil genau wieder der Mangel an diesen beiden Begriffen, die du gerade eben genannt hast, auftritt. Und wenn der Schmerz dann so groß wird, ist die Chance natürlich sehr leicht zu sagen, ach komm, ich greife mal eben zur Flasche, ach komm, ich, was auch immer ich dann für eine Droge normalerweise nehmen würde. Ja, gar keine Frage.
Ganz schnell geht das. Das ist wie so ein Schalter. Wenn ein bestimmter Schmerzpegel erreicht ist und es kippt, dann ist jegliche rationale Lenkung ausgeschaltet, ne? Weil Sucht ist was Emotionales.
Ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu erkennen, wie du gerade gesagt hast. Sucht ist etwas Emotionales und Emotion ist immer stärker als die Ratio. Das wollen sich viele ja nicht eingestehen, aber es ist genau das. Gefühle sind immer deutlich stärker, als es unser Gedanke ist. Und deswegen fallen wir halt auch so schnell, im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Nase. Wow. Da haben wir ganz schön viel aufgemacht, liebe Ilona. Ich danke dir von tiefstem Herzen und ich glaube, wir könnten noch locker 2, 3 Stunden weiterreden über das Thema. Ich fand es sehr bewegend, sehr berührend, wusste nicht, wo wir hinkommen. Von daher freue ich mich umso mehr. Wir haben jetzt schon ziemlich lange hier gemacht. Das macht aber gar nichts. Definitiv ist es ein Podcast-Incentive geworden. Und ich bin mir sehr sicher, liebe Zuhörerin, dass du hier für dich auch sehr viel mitgenommen hast. Wenn du mehr wissen möchtest, schreib die Ilona auf jeden Fall an, schreib mich an, ich gebe es weiter, wie auch immer. Wir bringen natürlich alles, wie immer, in die Shownotes mit hinein. Sei dir einfach darüber bewusst, und das ist, glaube ich, das, was so über diesem ganzen Podcast, über dieser Folge liegt, dass du viele Dinge vielleicht beeinflussen kannst, weil es in deinem Einflussbereich liegt. Und über diese transgenerationalen Geschichten viele Dinge aber auch sind, auf die du erstmal so keinen Einfluss hast. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du bemerkst, dass da irgendetwas hakt, dass da irgendetwas, du kannst tun und lassen, was du willst, aber nicht in die Befriedung kommt oder in den Reichtum oder was auch immer, macht es Sinn, da einmal tiefer hineinzuschauen. Ich habe hier jetzt noch ein paar Themen, aber ich glaube, das ist okay. Meine Frage an dich, Ilona, was möchtest du auf jeden Fall noch reinbringen?
Tatsächlich ist es mir wirklich eine Herzensangelegenheit, dieses Thema so greifbar und so weit wie möglich in das kollektive Bewusstsein zu bringen. Denn für viele scheint es sehr weit weg erstmal, wenn ich höre es immer wieder an den Reaktionen, vererbtes Kriegstrauma, aha. Nur ich sage dazu immer, es ist der rosa Elefant im Wohnzimmer, der keinen sieht, denn wir sind davon alle betroffen und es ist zwar scheinbar erstmal ein Thema, was eine Nische ist, aber am Ende steht es über allem von dem, was wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten in unseren Emotionalkörpern und in den Handlungen, die wir getan haben, mit beeinflusst hat. Und wenn wir das begreifen können, scheint es mir immer so, als würden wir diese Decke, die über uns liegt, immer weiter durchstechen können und das Licht reinlassen. Und je mehr wir davon sind, desto mehr Heilung kann geschehen. Und darum geht es mir.
Welch ein schönes Abschlusswort. Hast du eine ganz konkrete Botschaft, die du gern den Frauen persönlich mitgeben möchtest?
Ja, und da schließe ich mich deiner Worte an. Solltest du für dich merken, dass das hier irgendwas mit dir in Resonanz gegangen ist und du schon viele Jahre vielleicht auch wartest oder denkst, das wird wieder besser irgendwann, dann ist jetzt die Zeit loszugehen. Es wird von alleine sich nicht auflösen, dafür sind die Strukturen oft zu tief und da lohnt es sich loszugehen.
Absolut. Dem kann ich nur zustimmen, kann ich aus eigener Erfahrung bei mir selber, aber auch bei all den Menschen, die ich bereits begleitet habe, sagen, die Freiheit, die danach wartet, das erfüllte Leben, was danach wartet, kommt erst, wenn ich mir die dunkle Seite angeguckt habe. Vielen, vielen Dank, liebe Ilona. Wo findet man dich, wenn man mehr über dich wissen möchte?
Ich habe eine Homepage mit www.soul-genesis.de, aber ich bin auch auf LinkedIn und Instagram zu finden. Und ich glaube, da gibt es genug Möglichkeiten, wenn der Bedarf da ist, zu mir Kontakt aufzunehmen.
Auf jeden Fall werden wir natürlich alles verlinken, gar keine Frage. Danke, Ilona. Danke für das, was wir hier in dieser Zeit tatsächlich hineinbringen konnten, lostreten konnten. Und ich bin mir sicher, liebe Zuhörerin, dass dich diese Folge sehr bewegt hat. Ich hoffe es zumindest, dass sie dich sehr bewegt hat und dass du ins Nachdenken kommst. Ich freue mich, wenn du dieser Folge ein Like gibst, wenn du dem Podcast eine entsprechende Bewertung gibst, weil davon lebe ich, lebt der Podcast natürlich auch. Ich wünsche dir ein ganz fantastisches Wochenende. Genieß es, genieß dich, genieß dein Leben, geh in die Selbstreflexion und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche bei einer nächsten Folge sehen. Danke, Ilona, dass du diese Folge so sehr bereichert hast.
Vielen Dank, lieber Siranus. Es war mir eine innere Freude und Bereicherung. Dankeschön.